Willkommen bei Freak Radio am Mikrofon, begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Wir setzen heute unsere Reihe über Theater mit Behinderung fort, stellen Ihnen das Theater Delfin vor, im Besonderen die Produktion Schlangenmilch. Bei uns zu Gast im Studio ist die Leiterin des Theater Delfins, Gabriele Weber, und der Regisseur von Schlangenmilch, Florian Jung. Schlangenmilch wurde bewusst positioniert rund um den Internationalen Frauentag. Warum denn das?
Ja, weil es ein Zwei-Frauen-Stück ist, weil es darum geht, dass eine ältere Schauspielerin, die ihr Leben verpasst hat, ist die Schwiegertochter formuliert, sich zugunsten der Familie die eigenen Träume aufgegeben hat und das erst im Laufe des Stücks realisiert. Ja, es sind zwei Frauen, es ist ein Frauenthema. Was lag näher, als die Premiere am 6. und 7. März zu machen? Und jetzt gibt es eine Wiederaufnahme Ende Mai in Burgersdorf.
Das heißt, für all jene, die das Stück noch einmal sehen wollen, die können nach Burgersdorf ins Kulturzentrum Aspekt kommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das Stück hat, wie Sie erläutert haben, zwei zentrale Figuren. Einmal sozusagen die junge, frisch in die Familie eingeheiratete, ehemalige Prostituierte, die Familie aufmischt, kann man das so sagen?
Ja, schon.
Und andererseits ihre Schwiegermutter, habe ich das richtig entnommen, den Unterlagen?
Ja, aber das sagt wahrscheinlich die Dima am besten was dazu, zur Figur der Schwiegermutter.
Ja, die Dima. Also in Bulgarien, also es geht natürlich nicht nur um Bulgarien, aber in Bulgarien ist überhaupt die Person der Schwiegermutter sehr stark in der Familie. Also es ist zwar rein äußerlich ist es ein Patriarchat, aber die Schwiegermutter hat ganz einfach sehr viel zu sagen. Andere Kultur auch.
Es lässt sich natürlich umlegen.
Ja,
es gibt umlegen, nur in Bulgarien Frauen, die ihr Leben quasi ihren Männern verschrieben haben, sage ich jetzt einmal. Klingt blöd, aber vielleicht, damit sich die Hörer was vorstellen können, wir haben ja Ausschnitte.
Also es ist das. Ich meine, das, was Sie am glücklichsten machen. Die Ehe mit Vater und die Kinder.
Selbstverständlich.
Komisch. Sie kommen mir gar nicht vor wie eine glückliche Frau, sondern wie eine Frau, die die Hälfte ihres Lebens verpasst hat.
Wie oft riefen sie mich an und alle sagten zu, wie kannst du nur auf deinen Namen hören? Du bist so talentiert. Du musst einfach spielen. Und wer? Schauspielerinnen sind Huren. Da sind dich um. Ausnahmslos alle. Sie legen sich hin und stehen auf. Mit jedem, der ihnen unterkommt. Und wenn du mit ihnen verkehrst, wirst du genauso werden. Einmal habe ich zu ihm gesagt, Ignaz, man bittet mich, eine Kollegin zu vertreten, die krank geworden ist. Für die Rezitation am 24. Mai. Geh, wenn du willst. Geh zu deiner Rezitation. Aber wisse, dass du danach keinen Fuß mehr in mein Haus setzen und deine Kinder nicht mehr sehen wirst.
Zurück zum Stück an sich. Warum heißt denn Schlangenmilch?
Wenn man jetzt beantwortet, was das ist oder wer das ist und wie das zusammenhängt, dann nimmt man quasi den Clou des Stücks vorweg.
Wie kam es zu diesem Stück? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das inszenieren zu wollen?
Das Stück kam auf mich zu.
Nein, also ich habe das, also das war auch sehr, sehr spannend oder sehr interessant. Ich suchte jetzt ganz einfach wieder ein neues Stück. Ich habe mir gedacht, so, jetzt schauen wir mal, neue Ensembleproduktion. Ich hatte beim letzten Stück, beim Biedermann-Stück, eine bulgarische Regieassistentin und gehe in die Bücherei und sehe junge Autoren aus Bulgarien und das hat mich angesprungen. dieses Stück, also dieses Buch. Ich habe ganz einfach da mir einige Stücke durchgelesen und ich habe die alle eigentlich sehr, sehr schön und sehr spannend, sehr emotional gefunden. Und die Schlangenmilch hat natürlich auch etwas mit mir zu tun, weil ich habe dann die Stückbearbeitung gemacht. Also ich habe dann, weil das Stück ist ja ein 5-Personen-Stück, und wie ich es gelesen habe und dann noch einmal gelesen habe, hab ich mir dann gedacht, eigentlich wäre es sehr spannend, nur die beiden Frauenfiguren da rauszunehmen und wirklich dieses Stück nur mit diesen zwei Frauenfiguren zu machen. Und das ist eigentlich voll aufgegangen. Und die Männer waren, also die zwei Söhne waren sehr, also der Ignat ist jetzt eigentlich nur präsent mit einem Bild.
Ja, es ist so, dass die Männer quasi vom Grundstück her Statisten sind. Und wir haben es jetzt, also wir haben es jetzt wirklich auf diesen Schlagabtausch zwischen den beiden Frauenfiguren, also zwischen der Schwiegermutter und der Schwiegertochter, fokussiert, weil sich da einfach am meisten, da gibt es am meisten Reibungsfläche. Die Schwiegertochter ist 17, 18, kommt gerade in die Familie, krempelt das total um, weil die halt noch ihr Leben leben will, ihr Leben vor sich hat, während die Schwiegermutter halt ihr Kasteldenken es nicht schafft zu verlassen und irgendwie versucht, all dem zu entsprechen, was sie glaubt, dass die Außenwelt will, was der Mann auch möchte, und kommt dann eben drauf, dass sich das für sie persönlich nicht ausgeht. Und das war für mich das Spannende, das zu machen.
Das heißt, die Schwiegermutter begreift während des Stückes, dass sie eigentlich ihr Leben für die anderen lebt und nicht für sich?
Mhm. Schon, also würde ich schon so sehen.
Ja, würde ich so schon. Es ist auch sehr, sehr schön, weil die zwei Figuren eigentlich haben sie Ähnlichkeiten, obwohl sie ja grundverschieden sind. Ja? Und man merkt das eben in einem Monolog dieser Schauspielerin, das ist auch der Monolog, der mich so fasziniert hat und warum ich auch dieses Stück machen wollte, weil es ein bisschen auch etwas mit mir zu tun hat, auch mit meiner Biografie. Ich habe auch ein sehr angepasstes Leben geführt, ich habe natürlich ein schwerstbehindertes Kind gehabt und familiär war der Vater des Kindes auch ein sehr autoritärer Mann und wollte eigentlich nicht, dass ich auf die Bühne gehe. Also es hat ganz einfach auch ein bisschen was mit mir zu tun. Und auch gerade bei diesem Monolog merkt man, wie sehr sich die Dima, die Schwiegermutter, eben öffnet der Jungen, obwohl sie sie eigentlich ja hasst, aber es muss schon so die Notwendigkeit da sein, dieser Schmerz im Inneren. Sie wollte eigentlich Schauspielerin sein, ja, und sie hat aber alles für die Familie aufgegeben, ja, und da sieht man eben super schön, sie macht sich wirklich, sie offenbart sich eigentlich einer Feindin, ja, also und das war, also das ist sehr, sehr vom Text auch sehr, sehr schön und sehr emotional.
Ist dieses Thema etwas, das auch mit veralteten Strukturen zu tun hat? Also wenn ich an den Generationenkonflikt denke, den es heute immer noch gibt, wenn gleich es nicht mehr üblich ist, dass viele Generationen unter einem Dach wohnen, so stellt sich schon die Frage, inwiefern das loszulösen ist, auch weil Sie gesagt haben, Bulgarien von einer Herkunftsgeschichte.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht mit einem ganz einfach mit Bulgarien jetzt, ist bei uns genauso. Was mir halt auffällt, ist, dass mal grundsätzlich sich sehr, also gesellschaftlich viele Gruppen bilden. Das sind die ganz jungen, taffen, da sind jetzt die mehr intellektuell sind, da sind die halt gerne nur, ja, sagen wir mal, dem Alkohol nicht abgeneigt sind und sich wegschicken. Es gibt eigentlich jetzt auch quasi Ausgrenzung. Jetzt, da geht es gar nicht um Menschen mit Behinderung oder Nichtbehinderung, sondern es ist sehr gesellschaftlich, habe ich das Gefühl, dass man irgendwo immer in eine Gruppe hineingehören muss. Und das finde ich ganz einfach. Wieso können nicht junge, ältere, alte Menschen zusammen auch irgendwo hingehen können? Ja, also ich bin jetzt über 50, ja, und ich fühle mich manchmal auch in manchen Lokalen, also wie wenn ich schon, weiß ich nicht, ich habe eine ganz moderne Einstellung. Und ja, ich finde das irgendwie ein bisschen, ja, sagen wir mal, fragwürdige Entwicklung.
Das heißt auch das Zuordnen müssen.
Das Zuordnen müssen, ja, richtig.
Es ist auch die Frage, ich meine, ich glaube, die viel, wenn man es jetzt, um es jetzt innerhalb der Geschichte oder innerhalb des Stücks zu beantworten, ich glaube, die Philippa ist froh drum, dass sie nirgends wirklich dazu passt.
Mhm. Und stimmt, ja.
Das ist schon, und das erhält sie sich und versucht auch der Schwiegermutter quasi zu vermitteln. Ja. Jetzt versuch doch mal auszubrechen aus deinem Kasteldenken. Das war jetzt zwar die letzten 20, 30, 40 Jahre so, aber es gibt danach auch noch was. Und ja, das ist das Schöne. Und ich glaube auch, also ich glaube auch, dass es für die Hörer deswegen auch ganz spannend sein könnte, sich das anzuschauen, weil es eben dann im Endeffekt auch spannend ist, ob sie es denn schafft, da auszubrechen und umzudenken und sich vielleicht mal anders zu leben oder rechts daneben, links daneben zu leben.
Das heißt, ob die Schwiegermutter auch den
Mut hat.
Spagat schafft zwischen der Angepasstheit und dem eigenen Lebenswillen.
Genau. Oder eben auch, was für mich, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber was für mich eben auch einer der Schlüsselmomente ist, dass ihr dann halt einmal klar wird, vielleicht kann ich ja auch phasenweise die Angepasstheit verlassen und schauen, was es daneben gibt. Neben dem, was ich jetzt die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre gemacht habe, gibt es da nicht vielleicht was viel Spannenderes, viel Lebenswerteres.
Jetzt geht es auch sehr viel darum, wenn ich Ihre Texte richtig im Kopf behalten habe, die Wunden aufzuzeigen, die einem das Leben im Laufe der Jahre zufügt. Wenn man so ein Stück inszeniert, drängt sich die Frage auf, wie sie beide denn mit ihren eigenen Wunden umgegangen sind und noch immer umgehen.
Ja, da ich natürlich in meinem Leben schon sehr tiefe Wunden erlebt habe, weil ein Kind zu verlieren, ist sicher eine Wunde, die das ganze Leben sich nicht schließen kann, also es schließen lässt. Ja. Und mich aber trotzdem auf meinen Weg gebracht hat. Und ich finde, es ist auch manchmal sehr spannend zu sehen, wie eine Wunde eigentlich einem auch weiterbringen kann. Ja? Also das positiv zu sehen. Und ich habe das immer positiv gesehen. Mein Schicksal, ich habe mich nie irgendwo eingesperrt, sondern ich bin mit meinem Kind rausgegangen auf die Bühne und habe gesagt, so, und hier bin ich und ich suche einen Freund, ja, wie es bei Nico, dem kleinen Delfin, war. Und bin mit meinem Kind am Arm rausgegangen ins Publikum und hab berührt und wir sind berührt worden. Und ich glaube, es geht ganz einfach ums Rausgehen, ums den Mut zu haben, zu sagen, ich gehöre jetzt, ich bin ich, ja, ich bin eine Persönlichkeit, ich bin ein Mensch, ich bin so, wie ich bin, ich muss jetzt nicht unbedingt in eine Gruppe gehören und ich lebe mein Leben, ja, und mir auch selber das zuzutrauen. Das ist mir bei meiner Arbeit jetzt so eben seit 14 Jahren sehr oft untergekommen, dass viele sich auch das selber nicht zuzutrauen, also nicht zutrauen, Schauspieler zu sein. Also wir haben jetzt wieder gesucht eben für ein anderes Stück einen männlichen Darsteller und es kommen sehr wenige, die sich neu melden, die sagen, ich habe zwar noch nie Theater gespielt, ich probiere das jetzt ganz, vielleicht haben viele auch den Wunsch, das zu tun, ja, aber und ich appelliere auch wieder mal an die Leute, ganz einfach sich zu melden, zu kommen, zu schauen. Vielleicht ist gerade das Schauspiel etwas, wo ich mich selber auch entdecken kann, wo ich selber meine Stärken ganz einfach auch präsentieren kann. Ja? Und das merke ich auch gerade beim Reitschel oder bei allen Leuten, mit denen wir 14 Jahre zusammenarbeiten. Wir sind gleichberechtigte Partner, wir sind Schauspieler und es ist so schön zu beobachten, wie sie wachsen, wie sie ganz einfach wachsen, stark sind, sich trauen, auch Nein zu sagen, ganz einfach für ihre eigenen Ideen und Rechte einzustehen. Und das, ich glaube, das macht auch das Theater aus und das Schauspiel aus.
Das heißt auch, den Mut zu haben, die eigenen Ängste über Bord
richtig,
zu werfen.
Richtig, genau, genau.
Ja, oder eben auch die Bühne als Schutzraum zu begreifen. Also wie es bei mir ist, ich glaube, ich bin nicht zuletzt deswegen Schauspieler, weil ich für die 2 Stunden nicht ich sein muss. Ich schöpfe schon aus mir, natürlich, welcher Schauspieler tut das nicht, aber es ist was anderes, ob ich jetzt als Florian rausgehe und als Person angreifbar bin oder ob meine Figur agiert und als Figur, die Figur gibt es für die Dauer der Vorstellung, davor und danach gibt es nicht. Daher kann die eigentlich sich erlauben, was sie will, weil sie nachher sowieso nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und ich kann nur von mir ausgehen, aber mir eröffnet das meist eine Spielwiese, weil ich sage, ja, mache ich halt, probiere ich halt. Wenn es daneben geht, ist egal. Dafür gibt es die Proben. Und wenn es bei der Vorstellung daneben gegangen ist, dann muss ich sagen, okay, morgen mache ich es halt anders. Aber es eröffnet schon einen gewissen neuen Bewegungslebensradius.
Das heißt auch die Möglichkeit, dass eine Figur vielleicht etwas darf, das sich Florian Jung im echten Leben nicht unbedingt trauen würde?
Nicht trauen würde, was er mitgekriegt hat, dass das nicht opportun ist, dass man das nicht tut, da einfach mal das über Bord zu werfen. Und das ist bei mir, bei meiner Arbeit, wenn du mich ansprichst auf Wunden, in meiner Arbeit als Regisseur auch sehr wichtig. Natürlich hat jeder Mensch seine ganz speziellen Wunden. Und mit denen muss man dann sorgsam umgehen und irgendwie auch den Rahmen bieten, dass wenn so eine Wunde aufbricht, gerade bei dem Stück jetzt, kann es natürlich passieren, dass da bei den Darstellern Erinnerungen oder Ängste hochkommen und hochkochen. Das macht, glaube ich, auch das Potenzial des Stücks aus, aber da muss ich als Regisseur halt den Rahmen bieten, dass ich sage, okay, wenn eine Wunde aufbricht, dann gibt es vor der Vorstellung, nach der Vorstellung oder vor allem in den Proben auch den Rahmen, die Wunde wieder zu schließen.
Das heißt, wie geht man dann damit um? Sucht man das Gespräch? Sagt man, nimm dir diese Energie und steck sie in die Figur? Wie geht man damit um, wenn man es Regisseur begreift, dass der Schauspieler gerade seine eigene Geschichte verarbeitet oder diese in ihm hochkommt?
Naja, es ist natürlich ist es so, dass man in der Probenarbeit natürlich schauen muss, dass man die Energie des Schauspielers zu der Figur werden lässt. Aber es muss vorher und nachher den Rahmen geben, dass ich der Schauspielerin die Möglichkeit gebe, quasi, wenn jetzt die Privatperson über die Figur an eine eigene Grenze, eine eigene Wunde geführt worden ist, dass man dann den Rahmen gibt und sagt, jetzt gehen wir was trinken und dann reden wir halt drüber, was da jetzt mit dir los ist. Weil es eben, so wie ich zuerst gesagt habe, es gibt den Menschen nicht, es gibt Figuren, gibt es dann nach der Vorstellung auch dann die Figur nicht mehr, aber den Menschen. Mhm. Und es muss bei allem Theater, muss es trotzdem noch möglich sein, dass man als Mensch daneben existiert. Ja? Und deswegen ist es, ich glaube, das macht mich auch aus, ist es mir halt sehr wichtig, dass der Mensch nachher noch überlebt.
Also die Figuren dürfen sterben, die Menschen nicht.
Ja.
Halten fest. Wie ist es Ihnen überhaupt als Mann gegangen, damit ein Stück zu inszenieren, das eindeutig wohl ein Frauenthema, zumindest vordergründig eindeutig ein Frauenthema, zum Inhalt hat?
Das ist bei mir relativ egal. Also ich lese ein Stück und denke mir, das erzählt mir was. Wenn ich ein Stück lese, das mir was erzählt und das mir Bilder in den Kopf treibt, dann ist das für mich ein Signal dafür, dass das erzählt werden will. Und wenn ich es dann beim zweiten, dritten, vierten Mal lesen immer noch Bilder habe, dann werde ich es wohl inszenieren. Dann geht's los also entweder ich hab's quasi vorgegeben, unter Anführungszeichen, so wie es bei Theater Delfin ist, weil die Leute auf mich zukommen und sagen, mach das doch bitte oder wollen wir das machen. Dann gibt's natürlich Figuren, die von vornherein besetzt sind. Und bei anderen Figuren, da suche ich dann die entsprechenden Darstellerinnen halt. Aber wie gesagt, ich mache jedes Stück, das mir was erzählt. Ob das jetzt ein Frauenthema ist oder nicht, ist zweitrangig.
Abschließend noch die Frage an Sie beide. Was werden die nächsten Projekte sein, die Sie so anpeilen? Ich meine, eine Premiere steht unmittelbar bevor. Gibt es schon Planungen, wohin die Reise weitergehen soll?
Ja, bei uns ist die nächste Geschichte dann die Produktion der Basis 2, Sophies Garten. Das ist auch ein bisschen eine fabelhaftere Geschichte, auch sehr spannend. Das wird im Juni sein, da sind wir uns noch nicht sicher, wahrscheinlich im Brick 5 am 16. Juni. Und da wird es wahrscheinlich nur eine Vorstellung geben. Dann die nächste Ensembleproduktion, die ist schon so ein bisschen angedacht. Es wird wieder ein bulgarisches Theaterstück, auch aus diesem Buch, und der Florian wird wieder mal Regie machen. Das wird die Wärme im November sein. Also wir machen jetzt so quasi ein bisschen einen bulgarischen Zyklus, nennen wir es mal so. Das wird dann im November Premiere haben. Da suchen wir eben noch einen männlichen Darsteller. Und die Basis 1 Gruppe, sobald, also am 27. in dieser Woche wird schon wieder die Idee geboren für die nächste Jahresproduktion. Das weiß ich, also dass bei dieser Freitagprobe kriege ich schon wieder sehr viele Ideen für die nächste Geschichte. Und auf die bin ich jetzt schon gespannt. Ich habe momentan noch keine Ideen von den Leuten, aber da bin ich mir sicher, dass ich die bald kriegen werde.
In diesem Sinne sage ich danke für ein sehr interessantes Gespräch. Diese Sendung wird zum Download angeboten. Auf diese Art und Weise gibt es dann die Möglichkeit, sich einen Vorgeschmack abzuholen und dann im Anschluss die eine oder andere Premiere und oder Vorstellung zu besuchen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen und sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal bei Freakradio.